Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa mathalul ladhina ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, werte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 18. Mai 2022, gleich dem 28. Oldibehesht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag im Gedenken an den iranischen Literaturkritiker und Dichter Muhammad Ali Eslami Nadushan. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Internationale Organisationen sollten angemessen auf Entwicklungen in Afghanistan, Palästina und Jemen eingehen. Iran: Schiff mit 550.000 Liter geschmuggeltem Treibstoff im Persischen Golf beschlagnahmt. Und iranische Delegation zu Handelsgesprächen im Oman. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Internationale Organisationen sollten angemessen auf Entwicklungen in Afghanistan, Palästina und Jemen eingehen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, betonte bei seinem Treffen mit der stellvertretenden slowakischen Außenministerin Ingrid Brüschkova am Dienstag in Teheran, die internationalen Organisationen sollten die Entwicklungen in Afghanistan, Palästina und Jemen angemessen angehen. Bei diesem Treffen äußerte sich Amir Abdullahian zufrieden mit den Ergebnissen der politischen Konsultationen zwischen den Abgeordneten der beiden Ministerien und brachte die Bereitschaft Irans zum Ausdruck, die bilaterale politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie die Kooperationen in internationalen Organisationen zu fördern und zu vertiefen. Der iranische Außenminister bezeichnete die gemeinsame Wirtschaftskommission als eine gute Gelegenheit, über neue Handels- und Wirtschaftsfelder zu konsultieren. Amir Abdullahian wies auf die prinzipielle Position der Islamischen Republik Iran gegen Krieg und Beeinträchtigung von Zivilisten hin und sagte: In der Region, einschließlich Afghanistan, Palästina und Jemen, werden wir Zeugin tragischer Szenen, in denen Zivilisten, Frauen und Kinder geschädigt werden, und es ist notwendig, dass internationale und europäische Institutionen und Organisationen einen angemessenen Ansatz verfolgen und diesem Problem mehr Aufmerksamkeit schenken. Die stellvertretende slowakische Außenministerin äußerte sich bei diesem Treffen zufrieden über die politischen Konsultationen zwischen beiden Ländern und betonte die Bedeutung der Stärkung der politischen und wirtschaftlichen Kooperationen zwischen Iran und der Slowakei. Ingrid Brüschkova ist nach Teheran gekommen, um an politischen Konsultationen der stellvertretenden Außenminister der Islamischen Republik Iran und der Slowakei teilzunehmen. Iran und die Slowakei hatten seit der Gründung dieses Landes im Jahr 1993 stets freundschaftliche und sich entwickelnde Beziehungen. Die iranische Botschaft in Österreich ist auch für die Slowakische Republik akkreditiert. Iran: Schiff mit 550.000 Liter geschmuggeltem Treibstoff im Persischen Golf beschlagnahmt. Der oberste Richter der iranischen Provinz Hormozgan gab die Beschlagnahme eines ausländischen Schiffes mit 550.000 Litern geschmuggeltem Treibstoff in den Gewässern des Persischen Golfes bekannt. Mojtaba Rahmani, der oberste Richter der südiranischen Provinz Hormozgan, sagte am Dienstag, dass die Marine der Stadt in Abstimmung mit dem Staatsanwalt von Bandar Lenge und den Revolutionsgarden ein ausländisches Schiff mit tausenden Litern geschmuggeltem Treibstoff in den Gewässern des Persischen Golfes beschlagnahmt habe. Rahmani erklärte, dass Besatzungsmitglieder des Schiffes nach der Beschlagnahme in Haft genommen wurden, um die Untersuchungen fortzusetzen. Der oberste Richter der iranischen Provinz Hormozgan fügte hinzu, dass dieses ausländische Schiff von Einzelkräften und Marineschiffen der Islamischen Republik Iran zum Hafen eskortiert und den Justizbehörden für Gerichtsverfahren und notwendige Untersuchungen übergeben wurde. Er betonte, dass der Kampf gegen den Treibstoffschmuggel eine der wichtigsten Aufgaben sei und von der iranischen Justiz permanent verfolgt werde, um das Wachstum der Wirtschaft und den Wohlstand des Landes zu unterstützen. Außerdem hob er hervor, dass die Küsten des Persischen Golfes und die umliegenden Gewässer keineswegs ein sicherer Ort für Profiteure und Schmuggler sein werden. Iranische Delegation zu Handelsgesprächen im Oman. Eine hochrangige iranische Delegation ist in den Oman gereist, um vor einer geplanten Reise des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in dieses arabische Land die bilateralen Handelsbeziehungen zu erörtern. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete am Dienstag, dass eine Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Handelsministers Alireza Peymanpak am Montag nach Oman gereist sei, um Gespräche mit hochrangigen Regierungsbeamten zu führen und an wichtigen Handels- und Investitionsveranstaltungen im Land teilzunehmen. Laut den omanischen Medien führte Peymanpak Gespräche mit den Verantwortlichen des omanischen Ministeriums für Handel, Industrie und Investition. Dem IRNA-Bericht zufolge haben Vertreter von 30 iranischen Unternehmen sowie Amtsträger der iranischen Hafenbehörde und des Exportgarantiefonds Irans Peymanpak auf seine Reise in den Oman begleitet. USA fordern Freilassung von 2 in Iran festgenommenen französischen Agenten. Das US-Außenministerium hat Iran aufgefordert, die beiden inhaftierten französischen Staatsangehörigen bzw. Agenten freizulassen, berichtete Reuters. Ein Sprecher des US-Außenministeriums forderte Iran am Dienstag auf, 2 der spionagebeschuldigte Franzosen freizulassen, nachdem das iranische Fernsehen Einzelheiten über ihre Festnahme ausgestrahlt hatte. Radio und Fernsehen der Islamischen Republik Iran veröffentlichten kürzlich neue Einzelheiten über die Festnahme 2 französischer Spione, die beabsichtigten, durch die Fehlleitung von gewerkschaftlichen Protesten Unsicherheit und Unruhe in Iran zu stiften. Das Informationsministerium der Islamischen Republik Iran gab letzte Woche bekannt, dass 2 Europäer von den anonymen Soldaten des Imam Zaman identifiziert und festgenommen wurden. Diese beiden Europäer waren nach Iran eingereist mit dem Ziel, die Forderungen einiger gewerkschaftlicher Organisationen und unzufriedener Bürger zu missbrauchen und deren normale Forderungen in Chaos, soziale Unordnung und Destabilisierung der Gesellschaft zu verwandeln. Frankreich: Entwurf des Wiener Abkommens ist fertig. Das französische Außenministerium teilte mit, dass der Entwurf des Wiener Abkommens fertig sei. Es gebe jedoch noch ein ungelöstes Problem zwischen Iran und den USA. Auf die Frage, hoffen Sie auf eine baldige Wiederaufnahme der Nukleargespräche mit Iran in Wien, sagte ein Sprecher des französischen Außenministeriums am Dienstag bei einer Pressekonferenz: Der Entwurf des JCPOA-Abkommens liegt seit mehr als 2 Monaten vor und die Verhandlungsführer verließen Wien in der Überzeugung, dass das Abkommen so schnell wie möglich abgeschlossen werden würde. Er fügte hinzu, dass jedoch ein Thema außerhalb des JCPOA-Abkommens, das zwischen Iran und den USA diskutiert werde, dies bisher nicht ermöglicht habe. Der Sprecher des französischen Außenministeriums erklärte außerdem: Wir fordern die Parteien auf, verantwortungsvoll vorzugehen und unverzüglich die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um dieses Abkommen abzuschließen. Es ist ein schwerwiegender und gefährlicher Fehler, wenn wir glauben, dass dieses Thema auf unbestimmte Zeit auf dem Tisch bleiben kann. Die Biden-Regierung, die behauptet, diplomatisch an Iran heranzugehen und sie versucht, ins Atomabkommen zurückzukehren, hat bisher keine Schritte unternommen, um ihren guten Willen zu zeigen. Die meisten der an den Gesprächen teilnehmenden Länder möchten, dass die Gespräche schneller abgeschlossen werden, aber das Erreichen einer endgültigen Einigung wartet auf die politischen Entscheidungen der USA zu einigen verbleibenden Schlüsselfragen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, ein gutes und glaubwürdiges Abkommen sei verfügbar, wenn die USA eine politische Entscheidung treffen und sich an ihre Verpflichtungen hielten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise klar bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14, Mashhad 19, Isfahan 22, Shiraz 26 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Zum Ende des dritten Kriegsmonats ist Mariupol nun endgültig vollständig in russischer Hand. Das Stahlwerk hat kapituliert. Weil Russland das gewaltige westliche Engagement in der Ukraine nicht als Kriegseintritt betrachtet und insgesamt sehr defensiv auftritt, bleibt die von Washington vorangetriebene Eskalation vorerst aus. Doch wie lange das so bleibt, da ist sich Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Partei Neue Mitte, im Gespräch mit Pars Today nicht sicher. Hören Sie den zweiten Teil unseres Interviews.
Herr Hossel, von Sprechen hört man nicht mehr. Hat man eine friedliche Lösung des Konfliktes aufgegeben?
Wir hören nichts von den Gesprächen, weil substanzielle große Dinge nicht verhandelt werden. Aber wir sehen im Fall von Mariupol, dass eindeutig hier Gesprächskanäle bestehen, vermutlich über das Internationale Rote Kreuz, aber auch andere dauern an. Das höre ich von beiden Seiten, dass die Unterhändler noch miteinander sprechen. Der Russische hatte sich dazu auch in dieser Weise geäußert. Aber das Ganze außerhalb des Rampenlichts, das finde ich sehr positiv. Das ist nämlich gar nicht gut, weil dann viel Propaganda gemacht wird von der westlichen Seite, vor allen Dingen darüber, wie stark die Ukraine nun sei und wie stark also Russland in Mitleidenschaft gezogen. Das ist üblich geworden. Und deswegen hat man das wohl auch heruntergefahren. Tatsächlich aber sieht es eben so aus, dass der Krieg sich verstetigt. Das ist auch ganz klar. Es gibt auch keine schnellen großen Vorstöße mehr. Der scheint so ein bisschen zu erstarren. Aber tatsächlich beobachte ich, dass eben ganz langsam die russische Walze sich fortbewegt in das von Kiew gehaltene Territorium hinein. Und es ist klar, dass Kiew das Ganze nicht durchstehen kann. Das ist auch klar, da fehlen die Reserven, da ist das Hinterland bombardiert, da sind die ganzen militärischen Installationen weggebombt. Da ist sehr viel Verlust eingetreten, den man durch Waffenlieferungen allein nicht ausgleichen kann. Auch die westliche Beratung, das Liefern von Geheiminformationen, dass Berater da sind, Waffentrainer und tatsächlich auch Kämpfer. Diese ganzen Dinge können dieses Ungleichgewicht nicht verhindern und nicht verändern. Und das ist auch ein Faktum, das der Westen vielleicht zu überbrücken versucht, weil er tatsächlich Russland über den Ukraine-Krieg schwächen will. Aber Russland fängt gerade erst an, seine Reserven zu mobilisieren, die es hat. gar nicht offiziell sozusagen, sondern es melden sich einfach Freiwillige, die auch kämpfen wollen in Russland, an Sammelstellen, die dafür eingerichtet worden sind. Und die werden dann trainiert und tatsächlich auch können sie in den Einsatz gehen. Aber das Kontingent der russischen Truppen, das da beschäftigt bleibt, ist begrenzt. Russland ist nicht, wie es hier im Westen propagandistisch heißt, mit dem größten Teil seiner Truppen in der Ukraine beschäftigt. Das ist einfach Quatsch.
Herr Hossel, einer der Gründe, vielleicht auch der wichtigste Grund des Kriegsausbruchs war die NATO-Erweiterung. Oder genauer gesagt NATO-Osterweiterung. Aber ja, wir sehen, dass sich NATO nach Norden erweitert, indem sie beabsichtigt, zwei nordeuropäische Länder, nämlich Finnland und Schweden, aufzunehmen. Also wie wird Russland das einfach sehen und wird das auch ohne weiteres hinnehmen?
Also wir können als sicher annehmen, weil das alle Seiten gesagt haben, dass Russland das nicht einfach hinnimmt. Das ist auch seriös, das so zu sagen, weil ja im Prinzip sich plötzlich die NATO-Grenze Russlands um fast 1300 Kilometer verlängert. Das ist die finnische Grenze. Und ich habe hier leider Gottes eine etwas fürchterliche eine Sicht, sozusagen eine traurige. Es sind ja die beiden Regierungen, Finnlands und Schwedens, nicht aus Stärke in die NATO eingetreten, sondern aus Schwäche. Und ich möchte einmal sagen, da hängt eine Menge Korruption darin. Das ist ja auch gar keine Frage. Wie kommt denn die Sozialdemokratische Partei Schwedens nach 200 Jahren Neutralität und nachdem wir unglaublich gute und liebenswerte schwedische Regierungschef Olof Palme letztlich dafür gestorben ist, dass er darauf beharrt hat, vernünftige, gute Beziehungen zu Russland weiter zu unterhalten, obwohl das Land sozusagen geografisch von westfreundlichen Ländern umgeben ist. Und hat sich hier nicht einfach in die Enge treiben lassen. Und das hat bis jetzt sozusagen vorgehalten, diese Leistung von Olof Palme, Schweden aus dem ganzen Unrat herauszuhalten, den Washington in Europa anrichtet. Und jetzt also dieses Umkippen, auch etwas später, sozusagen Stunden später als Finnland. Und auch bei Finnland ist das keine Stärke. Finnland hatte sehr gute Beziehungen. Ich war nun gerade gestern beim russischen Botschafter und der hat mir gesagt, die Beziehungen seien vorbildlich gewesen. Und ja, tatsächlich, in einer gewissen Weise kann man das so sagen. Die waren vorbildlich sehr, sehr gut. Ich habe ja auch das Grenzgebiet bereist zwischen Finnland und Russland bei einer meiner Rückreisen aus Moskau, bei der zweiten. Und das sind so Dinge, die man einfach mit Bedauern sieht. Denn wenn eine Regierung nun so schwach ist wie die finnische und hat diese lange Grenze mit Russland, dann passiert doch klar, dass Intrigen, die jetzt schon begonnen haben, gefälschte britische Meldungen, die Russen würden also Raketenwaffen an die Grenzen schaffen und so etwas, das führt dann dazu, dass Washington den armen Finnen lauter Bewaffnung aufdrängen wird. Und da gibt es natürlich auch eine Sicherheitsgarantie. Jetzt haben die ja erstmal um Mitgliedschaft nachgesucht. Ab jetzt hat man also westlicherseits suggeriert, entstehe eine Unsicherheit bei Finnland, was gar nicht der Fall ist. Russland hat überhaupt nicht vor, Finnland anzugreifen, hatte es nie vor. Schweden sowieso schon gar nicht, das liegt ja weit ab vom Schuss. Also diese ganzen Behauptungen sind sinnloses, natürlich Propagandazeugs, mit dem wir zu tun haben, weil wir ja eine sehr drängende Rüstungsindustrie haben, gerade in den USA, die jetzt überall nach Europa ihre Waffen verkaufen wollen und wollen auch europäische Firmen regelrecht zurückdrängen dabei. Und das ist die Situation, wird ein Finnland, das so korrupt war, sich in die NATO schieben zu lassen sozusagen, denn in der Lage sein, die Aufrüstung an der russischen Grenze zu blockieren? Und das sehe ich nicht. Ich sehe, dass die Finnen so schwach waren, in die NATO zu kommen, weil die Schwäche gleichzeitig bestätigt. Pläne werden alle auf den Tischen liegen. Finnland tatsächlich aufzurüsten und zu einer Front hochzurüsten gegen Russland. Und ich befürchte, Finnland ist zu schwach, sich dagegen zu wehren. Und damit sind wir dem großen europäischen Krieg wieder ein gewaltiges Stückchen näher gerückt. Das ist das, was ich hier konstatieren muss. Und nicht aus Stärke, sondern aus Schwäche der einzelnen Völker, die natürlich keinen Krieg wollen können. Das ist ja geradezu absurd. Menschen wollen nie Kriege. Die wissen, wie schlimm das ist. Kriege werden gemacht von Leuten, die dran verdienen. Und das ist etwas sehr, sehr Trauriges, dass das hier in Europa in einer Weise weitergeht, die allerdings auch gewiefte Beobachter, gerade lese ich ein Interview mit dem netten grünen Abgeordneten, mit dem ich auch viel zusammengearbeitet habe und zu tun hatte, Christian Ströbele, guter Mann, der das sehr bedauert, wie das hier weitergeht, sich allerdings eben auch in Teilen an die unsägliche Rhetorik anpasst. Und das ist eben tatsächlich schwierig.
Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Gute Unterhaltung. Moral islamisch gesehen. Ein wichtiger Punkt der islamischen Ethiklehre ist die Hilfsbereitschaft. Die Suche nach Einheit und Versöhnung, Friede, Freundschaft und Gerechtigkeit sind Grundsätze, welche wesentlich zur Festigung der sozialen Beziehungen führen. Um ein dadurch erreichtes sicheres soziales Klima zu erhalten und zu stabilisieren, hält der unversehrte wahre Islam noch weitere praktische und weise Ratschläge bereit. Wir möchten nun einige davon nennen. Der Koran umschreibt die sozialen Beziehungen der Anhänger des wahren Islams, des Propheten Mohammed, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, damit, dass unter ihnen Barmherzigkeit herrscht. Und diejenigen, die mit ihm, dem Propheten, sind, sind zueinander barmherzig. Siehe Sura 48, Fath, Vers 29, Rohama o Bainahum. Über diese Stelle im Koran sagt Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, tut einander Gutes, so wie Gott es gesagt hat, Usul Kafi. In einer anderen Überlieferung aus der gleichen Quelle und von demselben Imam heißt es, der Muslim ist Bruder eines Muslims, er tut ihm kein Unrecht an und lässt ihn nicht in der Not und bei Problemen alleine. Er hintergeht ihn nicht und es geziemt sich, dass die Muslime zur Festigung ihrer Beziehungen zueinander gütig und barmherzig sind, den Bedürftigen zu Hilfe eilen und sich so zu verhalten, wie Gott es von ihnen gewollt hat. Jeder Mensch begegnet im Leben schönen und bitteren Momenten, Erleichterungen und Erschwernissen, Schmerzen und Leiden. Es gibt Leute, deren Freundschaft nur so lange dauert, wie es jemanden finanziell besonders gut geht, die jedoch sofort von ihm ablassen, wenn dies nicht mehr der Fall ist und er in finanzielle Not gerät. Dann lassen sie ihn im Stich. Ein iranischer Dichter drückt es so aus: Diese Art von Freundin sind nur honigsauer. In Rabil Dustan Kemibini, Magasonand Garde Shirini. Aber es gibt neben diesen Opportunisten auch eine Gruppe von Menschen, die auch in der Not gute Freunde bleiben, und ganz besonders dann. Sofort eilen sie ihren notleidenden Freunden mit materieller und immaterieller Unterstützung zu Hilfe. Über den geehrten Propheten des Islam, Salawatullah alai, hat Gott im Vers 128 der Sura 9, Toba, wie folgt gesagt: Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Von diesem Botschafter Gottes stammt nachstehendes weise Wort. Wer einen Gläubigen frohstimmt, der hat wahrlich mich erfreut, und wer mich frohstimmt, der hat Gott erfreut. Aus Usul Kafim. Der iranische Dichter drückt es so aus: Ein Freund ist der, der seinen Freund an der Hand nimmt, wenn dieser Kummer hat und in Not ist. Dust on boshad ke girat daste dust dar parishan halio dar mondegi. Ist jemand eingetaucht in Kummer, so hilft ihm nichts so sehr, wie wenn man ihn fröhlich stimmt und Freude bereitet. Der Prophet Gottes sagt: Gott liebt keine Tat so sehr, wie wenn jemand den Kummer eines gläubigen Menschen vertreibt und ihn fröhlich macht, seinen Hunger stillt und ihn aus einer schwierigen Lage rettet. Usul Kafim. Ein gläubiger Muslim, der Verantwortung spürt und Leiden kennt, kann nicht gleichgültig gegenüber der Not anderer bleiben. Vielmehr versucht er nach besten Kräften, den anderen in der Not zu helfen. Denn er weiß, dass der Prophet Gottes, salawatullah alai, gesagt hat: Jemand, der sich aus dem süßen Morgenschlaf erhebt, ohne eine Verantwortung gegenüber den Angelegenheiten der islamischen Gemeinde zu verspüren und sich für sie einzusetzen, ist kein Muslim. Usul Kafim. Man beachte, dass das islamische Verantwortungsgefühl gemäß der menschenfreundlichen Kultur des Islams nicht nur die Gemeinschaft der Muslime und nicht nur die Gläubigen betrifft, sondern alle menschlichen Gemeinschaften umfasst. Gott, der Allbarmherzige und Gütige, hat seinen Propheten des Islams, Salawatullah alai, eine Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner genannt, und dieser Prophet sagt in seiner Menschenfreundlichkeit: Jemand, der einen Menschen rufen hört, ihr Muslime, helft mir, und diesen Ruf nicht beantwortet, ist kein Muslim. Usul Kafim. Imam Ali, Friede sei mit ihm, ist in der Lehre des Propheten Mohammed aufgewachsen, und als er Malik Ashtar zum Gouverneur von Ägypten bestimmte, hat er ihn in seinem Regierungsbefehl an Folgendes erinnert: Die Leute, über die du regierst, sind entweder Anhänger deiner Religion oder sind es nicht, aber sie sind Menschen wie du. In beiden Fällen ist es deine Aufgabe, ihre Rechte aufgrund der Religion und als Menschen zu beachten. Der iranische weltbekannte Dichter Sa'di drückt es so aus: Die Kinder Adams sind wie die Glieder eines Körpers, sie sind vom gleichen Stoff erschaffen. Wenn dich das Leid anderer nicht bekümmert, dann kannst du vielleicht nicht mehr Mensch genannt werden. Bani Adam azaye yekdigarand, ke dar afarinesh ze yek goharand, ta ke az mehnat digaran bi ghami, nashayad ke namat nahand Adami. Thank you. Die Lehre des Propheten Mohammed ist fruchtbar und menschenfreundlich, und laut ihr darf niemand gleichgültig auf die Leiden anderer reagieren. Vielmehr muss er gegenüber allen Menschen, ungeachtet ihrer Nationalität und ihrer Herkunft und ethnischer Abstammung und selbst Unabhängigkeit von ihrer Religion, Verantwortung verspüren, und wo auch immer auf der Welt ein Mensch in Not ist und um Hilfe bittet, muss der Gläubige aufgrund seiner Verpflichtung als solcher und als Mensch ihm zur Hilfe eilen. Der Prophet des Islams, der einen universalen Auftrag hatte, hat die menschliche Gesellschaft eine Familie genannt, deren Fürsorger Gott der Barmherzige ist, und gesagt: Alle Menschen sind wie die Familie Gottes, und Gott liebt diejenigen unter ihnen am meisten, welche ihnen einen Nutzen bringen und sie durch ihre materiellen und immateriellen Hilfen erfreuen. Aus Usule Kafi. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Iran Zamin, was so viel bedeutet wie das Land Iran. Gesungen wird es von Ali Tafreshi.
وطن ای بهارت بهار دلم، سرافرازیت افتخار دلم، به دامان گرمت قرار دلم، ای بهار دلم، ای بهار دلم،
وطنی بهارت بهار دلم، سرافرازیت افتخار دلم، به دامان گرمت قرار دلم، ای بهار دلم،
ای بهار دلم. ایران من ای سرای امان، شادمان 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 بمان، آینده من ای دیار یلان، در زمان در زمان در زمان بمان،
Es geht weiter mit einem Beitrag im Gedenken an den iranischen Literaturkritiker und Dichter Mohammad Ali Eslami Nadushani.
Am 25. April ist der bekannte iranische Autor, Dichter und Forscher Mohammad Ali Eslami Nodushan in Kanada im Alter von 97 Jahren verstorben. Wir wollen ihn in diesem Sonderbeitrag mit einigen seiner Gedanken zu Wort kommen lassen. Das Einzige, auf was ich mich im Leben gestützt habe, war eine innere Kraft, die mich im Auf und Ab des Lebens vorangetrieben hat. Ich habe das Gefühl, im Leben niemals stehen geblieben zu sein oder auf der Stelle getreten zu haben. Diese sind die Worte eines Mannes, der 97 Jahre alt wurde und viele Jahre im Ausland gelebt hat, während seine Werke und seine Worte erfüllt sind von Heimatliebe. Vor vielen Jahren schreibt er in seinen Erinnerungen: »Ich habe Sehnsucht nach dem Iran. Die Luft im Westen ähnelt in meinen Augen mit all der sauberen Umgebung einer angenehmen Klimaanlage, in der man gut atmen kann. Doch ich brauche die Luft im Freien und den Himmel voller Sterne. Ich brauche es, auf der Straße und auf dem Bazar Farsi zu sprechen und inmitten der Erinnerungen und der Geschichte, ob gut oder schlecht, zu leben.« Mohammad Ali Eslami Nodushan ist im iranischen Sonnenjahr 1303 in dem Dorf Nodush nahe bei Yazd zur Welt gekommen. Sehr bald verlor er seinen Vater. 1924 ging er nach Teheran, um dort Jura zu studieren. Dort veröffentlichte er Gedichte in so angesehenen Zeitschriften wie Soshan. Er hatte schon mit 12 gedichtet. Mit 30 begann er sein Studium in Europa fortzusetzen und erwarb schließlich seinen Doktor im Fach Internationales Recht an der Sorbonne in Frankreich. Nach seiner Rückkehr in den Iran war er einige Jahre als Richter in der Staatsanwaltschaft tätig. Doch dann gab er seinen Posten auf und lehrte an mehreren Universitäten Jura und Literatur. Er widmete sich der Forschung auf dem Gebiet wissenschaftlicher Werke und Literatur Irans, übersetzte Bücher von Weltautoren ins Farsi und verfasste zahlreiche Artikel und über 50 Bücher über iranische Kultur, Geschichte und Literatur. In der Schreibweise von Dr. Nordushan wird ein Hauch von seinem Dichtertalent spürbar. Und damit pflegte er eine Tradition der iranischen Literatur. Was den Inhalt betraf, so war ihm sowohl der Mensch als auch der iranische Mensch sehr wichtig. Und er legte sich auf keine Denkschule fest. Von der Denkweise von Persönlichkeiten, die er schätzte, wie Maulana, Rumi, Tolstoi und Nehru, erkannte er nur einen Teil an. Er sagte, dass er sowohl an die Macht der Wissenschaft glaubt, als auch befürchtet, dass sie alleine das Schicksal der Menschheit in die Hand nimmt. Er sah in den alten Meisterwerken der Literatur und Kultur Irans eine Festung gegenüber der allgemeinen Oberflächlichkeit. Islami Nordushan hat in vielen seiner Werke festgestellt, dass die Grundlagen der iranischen Kultur in Form der neupersischen Sprache, der Poesie, Literatur, Wissenschaft und Gnostik hauptsächlich aus der islamischen Ära stammen. Die Farsi-Dichtung ist für Islami Nordushan die wertvollste Errungenschaft und der Träger der iranischen Kultur und Mentalität. Er ist davon überzeugt, dass in dieser Dichtung die höchsten und einfallreichsten Gedanken der Iraner ausgedrückt werden. Und die Säulen des Denkens, des Fühlens und der Wahrnehmung der Iraner in den Werken von Dichtern wie Ferdowsi, Nasir Khosrow, Sana'i, Nizami, Maulana, Sa'di und Hafiz zu suchen sind. Er hat sich besonders intensiv mit dem Buch der Könige von Ferdowsi auseinandergesetzt. Dr. Nordushan hat sich auch, und im Einfluss des spirituellen Bewusstseins, auf die Geschichte Irans nach dem Eintreffen des Islams beschäftigt. Die Ursprünge der Gnostik sieht er bereits in der vorislamischen Antike liegen. Was er über die Errungenschaften der iranischen Gnostik und Erleuchtung sagt, basiert auf gedenklicher Vertiefung und zum Teil auf persönlicher Erfahrung. Islami Nordushan pflegte zu sagen, dass die Liebe zum Iran ihn alle die Jahre lang aus jeglicher verfahrenen Situation herausgeholfen habe. Er sagte, seit meiner Kindheit habe ich als ein Iraner den Iran sehr geliebt. Denn es ist ein Land, das von anderen Ländern verschieden ist. Iran besitzt 3000 Jahre schriftliche Geschichte und hat viele Ereignisse und eine bewegte Geschichte hinter sich. Die iranische Erde ist nicht anders als die der anderen Länder. Aber was zum Unterschied geführt hat, sind die Ereignisse und Strömungen, die in diesem Land vorgekommen sind. Aus diesen ergab sich die Kultur und Geschichte, die von seinem Volk erhalten blieben. Über seine Liebe zu Iran schreibt er, jeder hat im Leben einen Halt und einen Trost und liebt etwas Bestimmtes. Wenn er morgens aufsteht, so beginnt er sein tägliches Leben wegen diesem Halt. Und abends, wenn er sich schlafen legt, dann legt er sich gestützt auf diesen Halt schlafen. Für mich ist die Liebe zum Iran ein Halt im iranischen Kulturleben. Eslamino Dushan antwortete in einem Interview auf die Frage, ob er ein glückliches Leben gelebt hat. Glücklich sein ist von Mensch zu Mensch verschieden. Das Leben der Menschen ähnelt sich nach außen hin, aber was sich in ihrem Inneren abspielt, ähnelt sich nicht. Mein persönlicher Rückschluss lautet, dass mein Glück damit zu tun hat, wie und wie viel ich aus dem Leben gewinne. Je mehr ich vom Leben gewinne, desto glücklicher bin ich. Ich meine damit die Geschenke des Lebens in der Natur, in den sozialen Beziehungen, den Künsten und den Verhaltensweisen und alles, was in uns Freude und Ansporn hervorruft. Freude und Motivation entspringen den erfüllten und fruchtbaren Stunden des Lebens, den blühenden und glühenden Stunden, und je mehr diese Stunden wiederholt vorkommen und anhalten, desto schöner wird das Leben. Diese Einstellung geht zurück auf zwei alte Auffassungen. Gemäß der einen hängt das Glück davon ab, alles zu besitzen, was der Mensch sich wünscht. Und gemäß der anderen bedeutet glücklich sein, sich von seinen Wünschen loszulösen. Das Prinzip, Gaben und innere Freude zu gewinnen, ist in gewisser Weise eine Kombination von beiden Einstellungen. Denn hierbei wird eine Auswahl unter den Wünschen getroffen, und dieses Prinzip umfasst jene Wünsche, die am natürlichsten, menschlichsten und reinsten sind, und lässt von den anderen Wünschen ab. So lässt sich kurz gefasst sagen, dass Glück, soweit es persönlich bestimmbar ist, in der Fertigkeit besteht, von etwas abzulassen bzw. etwas zu fordern. Das heißt, dass der Mensch weiß, was er möchte und was er nicht möchte. Dushan fährt fort. Wenn einige Probleme nicht gewesen wären, dann hätte ich vielleicht viel intensiver und erfüllter gelebt. Aber ich betrachte mich auch in diesem Umfang als glücklich, weil ich mich an zwei gute Ereignisse erinnern muss, aufgrund derer ich für mein Schicksal dankbar bin. Erstens, dass ich in einem Land wie Iran auf die Welt gekommen bin und meine Sprache Farsi ist. Und zweitens, dass ich in dieser Ära auf die Welt gekommen bin, und nicht vorher und nicht später. Iran liegt im Schnittpunkt von vier Zivilisationen, der östlichen und westlichen und der nördlichen und südlichen. Es wird von allen vier beeinflusst und hat aus diesen Kulturströmungen seine eigene besondere Kultur entwickelt. Die Vorkommnisse und Strömungen, denen dieses Land innerhalb der letzten 3000 Jahre oder noch mehr begegnete, haben seine Geschichte und Vergangenheit Tiefe und Sinn, Schönheit und Vielfalt verliehen, die außergewöhnlich sein mögen. Jedoch ist das Farsi eines der größten Kapitalien, welche Iran besessen hat und die ihm erhalten blieben. Ich bilde mir nichts auf Darius und Kyros ein, aber auf die Farsi-Sprache und die iranische Kultur bin ich stolz und betrachte es als große Gabe und Segen, dass Farsi meine Muttersprache ist, und zwar wegen dem menschlichen Reichtum, der in einigen seiner literarischen und denkerischen Werke existiert. Nurdushan fährt fort. Und warum bin ich froh, in dieser Zeit zu leben? Wir leben in einer der bedeutendsten Epochen in der Geschichte Irans. Ich sage nicht, dass es die beste ist, sondern ich sage, es ist die bedeutendste. Wir, die jetzige Generation, sind Vermittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und diese Gegenwart ist von allen anderen Zeiten verschieden. Nur wir besitzen diese Besonderheit. Unsere Väter waren nicht so und unsere Kinder werden auch nicht so sein. Ich habe in der einen Hälfte meines Lebens zwei Arten von Leben erprobt, die mehrere tausend Jahre auseinanderliegen. mit den Worten von Charles Baudelaire: Ich habe so viele Erinnerungen, als wäre ich 1000 Jahre alt. Und dies war unsere Gedenknote für einen 1000-jährigen Mann aus Iran namens Muhammad Ali Islami Nodushan. Möge er nicht in Vergessenheit geraten.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Thank you.